Ich habe bei Wikipedia nochmal nachgeschaut. Wir wollen uns heute Morgen nochmal um dieses wunderschöne Fest Pfingsten beschäftigen mit unseren Gedanken. Wenn man im Internet unterwegs ist und mal Pfingsten googelt, dann steht das dort so. Pfingsten ist ein Fest, dessen Festinhalt die Sendung des Geistes Gottes zu den Jüngern und die bleibende Gegenwart in der Kirche ist. Pfingsten ist die Sendung des Heiligen Geistes und die bleibende Gegenwart in der Kirche. Wir haben mit unseren christlichen Festen ein Problem. Ob das Weihnachten ist oder ob das Ostern ist und vor allem dann schon Pfingsten ist, dass wir so gewohnt sind, Feiertage zu feiern, indem wir zurückdenken an das, was früher einmal war. Ja, so, ich meine, der Tag der Deutschen Einheit, den haben viele von uns miterlebt und wir, wenn der wieder kommt, 3. Oktober, dann machen wir einen Feiertag und dann erinnern wir uns an das, was vor mehr als 30 Jahren geschah. Oder Reformationsfest, vor 500 Jahren. Und wir trainieren uns, mit Ausnahme vom Muttertag, da erinnern wir uns dann schon an die Mutter, die bei vielen noch da ist. Und dann wird das nämlich jetzt interessant, weil die Feiertage, die wir als Christen feiern, ja nicht nur uns zurückbesinnen auf das, was mal war, sondern es hat heute eine Bedeutung. Was hat Weihnachten für dich heute für Bedeutung? Was hat Ostern für dich heute eine Bedeutung? Und was hat Pfingsten für dich heute für Bedeutung? Hat es für dich heute eine Bedeutung? Und wir haben viele Menschen, die neu sind in unserer Gemeinde und die mit der Bibel noch nicht so wirklich zurechtkommen. Heute wollen wir nochmal zurückblicken auf das einfache Berichten von dem, was Lukas uns erzählt hat. Was ist passiert zu Pfingsten? Und da wird uns in Apostelgeschichte 2 berichtet, wie die Jünger von Jesus dort zusammen sind im Gebet und sie warten auf etwas, wo sie gar nicht genau wissen, auf was warten sie, auf was ist es denn? Und dann wurden sie tatsächlich an diesem Tag mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das ist das Besondere am Heiligen Geist, dass er in unsere Körper hineinkommt, in unsere heutige, jetzigen Körper. Die Kraft von Jesus kommt in die Körper hinein. Vielen Dank. Und sie wurden erfüllt und sie fingen an, in neuen Sprachen zu sprechen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 2, dass der Heilige Geist auf diese Jünger kam. Menschen sahen den Heiligen Geist kommen wie eine Feuerflamme in die Körper der Menschen hinein. Und die Angst, die sie da hatten vor den römischen Soldaten und vor den religiösen Führern, die wich. Ein Merkmal der Gegenwart Gottes ist, dass Angst in deinem Leben weicht. Angst im Leben von Menschen weicht. Du darfst es erfahren und erfahren und erfahren und wieder erfahren, dass Angst und Sorge weichen, wenn die Gegenwart des Heiligen Geistes eingeladen wird in unser Leben. Und dann waren dort viele Touristen unterwegs und die wunderten sich, dort waren 120 Jünger auf dem Dach und sie fingen an, in neuen Sprachen zu beten. Und viele der Touris hörten sie in ihren eigenen Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und sie sahen die Freude und sie sahen diese Feuerflamme und sie sahen, wie der Wind das Haus erfüllte und sie wunderten sich. Und wie das so bei Menschen ist, wenn wir etwas nicht kennen, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Viele haben angefangen, sich ihren Reim drauf zu machen und dann haben sie gespottet, die sind betrunken. Und was auch ein Merkmal ist des Heiligen Geistes, ist Freimütigkeit. Freimütigkeit für dich, für dein Leben. Das darfst du von ihm erwarten, dass du immer freimütiger wirst. Entspannter wirst, unverkrampfter wirst. Nämlich dieser kleine Angsthase Petrus stand auf und erklärte den Menschen. Und da wollen wir mal einsteigen und den Bibeltext lesen miteinander und erklärt ihn. Und wir steigen mal ab Vers 15 ein, voller Freude und fröhlich erklärte er es den Menschen. Hey Leute, diese hier, die gerade jetzt den Heiligen Geist empfangen haben, die sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist ja erst 9 Uhr morgens und da ist man in der Regel noch nicht betrunken. Sondern dies ist es, was der Prophet Joel gesagt hat. Und es wird geschehen, der Prophet Joel war ein Prophet 500-600 Jahre vor Jesus, vor unserer Zeitrechnung, ein Mann in Israel, der von Gott hörte. Und er sagt, es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, werden Weisung von Gott aussprechen, gute Worte Gottes aussprechen. Und sogar junge Männer werden Träume und Gesichter haben, die Alten, eure Ältesten, werden Traumgesichter haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen, unten auf der Erde, Blut, Feuer, Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis, der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Das klingt nicht wie Theorie, das klingt nicht wie Religion, mit der ich nichts anfangen kann. Das klingt sehr menschlich, das ist sehr lebensnah, dass Menschen in unserer Zeit erfüllt werden mit einer Kraft vom Himmel. Und dass jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, errettet werden wird. Und Joel sieht etwas, den Rahmen dessen, in dem sich dieser Heilige Geist mit den Menschen aufhält, nämlich dass außen herum Sonnenfinsternissen, Blutmonde passieren, Vulkanausbrüche geschehen, Feuer, Rauchdampf, Blut, viel mehr noch, was erzählt Jesus dann. Das ist mal hochinteressant, das mal zu lesen in Matthäus 24. Und Joel bringt die Gegenwart des Heiligen Geistes auf Menschen in Zusammenhang mit Zeichen, die am Ende der Zeit passieren werden. Das ist, was wir erleben. Das ist es, was Menschen erleben, ein Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und Joel sagt, da kommt eine ganz bestimmte Zeit, da wird der Heilige Geist ausgegossen auf alles Fleisch. Und Fleisch ist ein Begriff für Menschen, auf alle Menschen. Auf alle Menschen dieser Erde. Und im Moment, und das sollten wir in unserem Gebetsleben wahrnehmen, ist unser europäischer Kontinent der letzte. Alle anderen Kontinente sind im Moment in einem Zustand großer Schwierigkeiten und Nöte, aber eben auch von einer nach dem anderen wird erfüllt mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Kirchen müssen expandieren. Gemeinderäume müssen ausgebaut werden. Und wenn das nicht mehr reicht, trifft man sich unter freiem Himmel. Das findest du in Asien, das findest du in Afrika, das findest du in Australien, das findest du in Amerika, in Kanada, in Alaska, in Lateinamerika. Und Europa ist im Moment noch das Land und der Kontinent, in dem der Heilige Geist ausgegossen werden muss. Etwas muss passieren in unserem Land. Etwas muss passieren in unserem Kontinent. Und wir denken, wir sind der Status quo. Wir denken als Europäer, wir geben den Maßstab vor. Aber das stimmt nicht. Weil es wird sich alles so erfüllen, wie der Prophet Joel gesagt hat. Am Ende der Tage wird der Heilige Geist auf alle Menschen kommen, die ihn aufnehmen wollen. Und dann heißt es im Vers 21, es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird zum Glauben an Jesus Christus kommen. Der wird aus seinem dunklen, verlorenen Zustand herausgerettet werden. Es ist etwas Wunderschönes, herausgerettet zu werden. Und vielleicht bist du gerade hier deshalb in diesem Gottesdienst, um das zu hören. Und du kannst dir die Frage stellen, bin ich gerettet? Bin ich herausgerettet aus meinem Kreislauf, in dem ich mich befinde? Und das Wort Gottes sagt dir heute Morgen, es ist eine Einladung. Gott sagt, wenn du den Namen Jesus anrufst, wenn du sagst, Jesus Christus, ich glaube, dass du von den Toten auferweckt bist, dass du lebst, dann komm in mein Leben. Und dann kommt er. Und dann passiert eine Veränderung in unserem Inneren. Die Bibel hat diesen Begriff, wir haben letzten Sonntag über diese Soziolekte gesprochen, ja, dieser Begriff Wiedergeburt. Ein Theologe kam damals zu Jesus mit einer Frage über das Reich Gottes und Jesus antwortete diesem Nikodemus: Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du diesen Heiligen Geist, kannst du diese Gegenwart Gottes, kannst du den Himmel nicht mal stückweise, geschweige denn für immer erleben. Du musst von Neuem geboren werden. Und dieser gebildete Mann kommt natürlich gleich in seine Logik und sagt, muss ich denn nochmal zurück in den Leib meiner Mutter? Muss ich dann nochmal physisch geboren werden? Und Jesus sagt, das findet nicht äußerlich statt, sondern das findet im Herzen statt. Das ist ein Wunder. Wir haben gesungen von, dass Gott Wunder tut in unserem Leben. Und Jesus erklärt diesem Theologen, dass am Ende der Zeit Wunder passieren werden. Menschen werden von innen neu. Das kann man sich erst vorstellen, wenn man es erlebt. Wir werden von innen neu. Du kannst von innen neu werden, indem du den Namen Jesus anrufst, indem du Gott des Himmels einlädst, dir deine Schuld zu vergeben. Wir hatten gestern ein Ranger-Team und unsere Gruppe von jungen Leuten, jungen Erwachsenen da, jungen Teenagern, die haben gerade so die Aufgabe, eine Andacht zu leiten. Und wir haben viele in unserem Team, Andi und ich, wir haben viele in unserem Team, die sind nicht gläubig, die kennen Jesus nicht. Und dann sind die 14-Jährigen da und haben keine Ahnung, jetzt sagt das Logbuch, ich soll eine Andacht machen, wie soll ich eine Andacht machen? Und dann haben wir ihnen versucht zu erklären, wie das denn geht, was ist denn der Zweck einer Andacht? Nämlich Gedanken von Gott zu vermitteln, Menschen, die Ohren haben. Und wir bringen diesen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, bei, wie man eine Andacht leitet. Und dann haben sie so ihre Bibelfragebögen, aus denen sie Themen entwickeln können, die mussten sie durchmachen. Und dann reichte mir jemand oder zwei gestern diesen Bibelfragebogen, haben sie ausgefüllt. Ich sage, habt ihr verstanden, worum es da geht? Ja, ja, ja. Kannst du mal gucken, ob das stimmt? Und dann so die ersten Worte, so Sünde. Ich sage, Sünde, was ist das? Gibt es das heute noch? Und die nichtchristlichen Jugendlichen sagen dir, ja klar, gibt es Sünde heute noch. Die wissen, was damit anzufangen. Sie wissen, zwischen gut und falsch zu unterscheiden. Und dann waren wir ganz schnell bei den politischen Themen und bei dem, wie die Welt aussieht. Jugendliche checken, was abgeht in dieser Welt, wie kaputt Menschen sein können. Aber die gute Botschaft heute Morgen an dich ist, egal wie kaputt du dich fühlst, egal wie verloren du dich fühlst, vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, weißt du, was kann ich noch Gutes in meinem Leben erwarten? Ich bin jetzt schon so alt geworden, da kommt nicht mehr viel. Gott sagt, das Beste kommt noch, weil Jesus dein Leben erneuern kann, von Grund auf und immer wieder erneuern kann. Verstehst du gerade in deiner Ehe, in deiner Beziehung und bist an einem Punkt, wo du sagst, weißt du, ich habe jetzt so lange gearbeitet und es bewegt sich nicht viel in meinem Leben. Verstehst du im Leben in deinem eigenen Leben an dem Punkt, wo du sagst, Mensch, ich habe jetzt so viel versucht, um Veränderung hinzubekommen. Eigentlich glaube ich, da kommt nicht mehr viel. Lass dir von Jesus heute Morgen sagen, dass er in der Lage ist, dein Leben von grundlegend auf zu verändern. Deine Ehe zu verändern. Und das ist ein Wunder, was da zu Pfingsten passiert. Und ihr Lieben, das wollen wir heute auch erwarten, oder? Dass der Heilige Geist Menschen zur Wiedergeburt führen kann, bringen kann. Wir können auch andere Begriffe dafür nehmen. Dass Menschen gläubig werden. Dass sie plötzlich merken, boah, ich bin Christ geworden. Ich liebe Gott, ich kann beten. Ich verstehe die Bibel. Einer meiner großen Highlights ist, wenn Menschen, die zum Glauben an Christus kommen, ist ja immer ein Prozess. Es sind ja immer viele Monate und manchmal Jahre, die der Mensch dazu bringt, bis zu dem Punkt, wo er wiedergeboren wird. Und dann sind die Menschen längst schon in der Gemeinde, längst schon im Hauskreis, längst schon im Gebetsabend. Und du spürst als Pastor eine Wiedergeburt, da sind sie noch entfernt, aber sie lesen schon die Bibel. Und einer meiner Highlights ist, wenn ein Mensch durch einen Moment seines Lebens, und das macht Gott ja immer ganz speziell, dann wiedergeboren wird, dann sich taufen lässt und du ihn dann erleben darfst, wie er wiederkommt. Mit den gleichen Klamotten, die er vor seiner Wiedergeburt, vor dem Moment, wo Gott ihm die Augen geöffnet hat, anhatte. Fährst die gleiche Karre, das gleiche Fahrrad, aber etwas ist neu geworden in dir. Und du spürst es beim Lesen der Bibel. Du spürst es, wenn dieser Mensch seinen Mund neu aufmacht und betet. Da ist etwas anders geworden im Herzen. Das ist dieses Wunder, wofür wir beten, wofür wir leben, wofür wir spenden, wofür wir Gemeinde sind. Das Wittenberger Menschen, wir sind nun mal hier in Wittenberg und zuständig für Wittenberg. Wusstest du das schon? Verantwortlich für den Bezirk, in dem du lebst. Für die Menschen, die Gott dir als Freunde in dein Leben gestellt hat. Für sie zu beten, sie zu segnen, ihnen Gutes zu tun. Damit Menschen von Neuem geboren werden. Johannes 3,16 bringe ich euch heute Morgen wieder mit. Ich predige heute nichts Neues, ja? Also, wenn du schlafen willst, schlaf. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, diese Welt. Und die war auch schon kaputt zur Zeit Jesu. Dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da sitzen Arbeitskollegen um dich herum, die du liebst, die du magst. Für jeden dieser Menschen. Da sind Nachbarn, mit denen du zusammen wohnst. Für jeden dieser Menschen gilt Johannes 3,16 aus Gottes Perspektive. Dieser Mensch, mit dem du zu tun hast, ist es in den Augen Gottes wert, dass Jesus gekommen ist, damit er glaubt, damit er Leben bekommt. Und das dann passiert ist, dieses verkündigte Wort geht Menschen ins Herz. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und dafür wollen wir beten, ja, dafür wollen wir leben. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2, ab Vers 37, von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Fragten sie Petrus und die anderen Freunde von Jesus. Und Petrus sagt, ändert eure Einstellung. Ändert eure Einstellung und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Und dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Wir sind mit einer Einstellung unterwegs, dass wir Jesus und den Heiligen Geist nicht brauchen. Wir sind mit einer Einstellung unterwegs, dass die Bibel gut genug ist, um im Schrank liegen zu bleiben, aber zu lesen nicht nötig ist. So sind viele Menschen unterwegs und denen braucht es oder denen müssen wir es verkündigen und uns selber immer wieder auch ins Gewissen reden, dass wir unsere Einstellung ändern müssen. Unsere Haltung, unsere Gewohnheit. Lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin taufen. Wenn du noch nicht getauft bist, Markus wird es nachher noch sagen, am 18. Juli wollen wir eine Taufe haben. Und ich möchte jeden einladen, der noch vor seiner Taufe steht, dich taufen zu lassen. Wenn du Bescheid weißt über Jesus und wenn du Bescheid weißt, dass dir deine Sünden vergeben werden können, dann ändere deine Einstellung dahin, dass du dir deine Sünden vergeben lässt. Lass sie dir vergeben. Lass deine Fehler dir wegnehmen. Lass sie dir abnehmen von dem Gott des Himmels, der in unser Leben kam, Jesus. Und dann lass dich taufen. Jugendliche, Wenn dir die Hürde zu viel ist, dein Zeugnis zu geben, dann gibst du kein Zeugnis, dann rein ins Wasser und raus. Mach doch, was du willst, aber lass dich taufen. Sei doch konsequent. Ändere die Einstellung, die du gegen etwas hast, hin zum Für. Bisher war mir der Heilige Geist und das Wort egal, jetzt wird es mir wichtig. Jetzt drehe ich mich um das Wort Gottes. Und dann kommt der Heilige Geist zu mir. Und das Ergebnis ist phänomenal. Das war damals eine prophetische Erfüllung. Dann heißt es hier, 3000 Männer, plus Frauen, plus Kinder, 3000 Männer kamen zum Glauben durch den Heiligen Geist, der wartete, der war da. Petrus verkündigte, Menschen änderten ihre Einstellung. 3000 Männer kamen zum Glauben. Das ist eine prophetische Erfüllung. Weißt du von was? Im 2. Mose, Kapitel 32, kam Mose mit den 10 Geboten vom Berg Sinai runter. Und wer ein bisschen bibelfest ist, der kennt die Geschichte. Da war das Volk unten am Berg am Warten. Da war Aaron, der Bruder von Mose. Er sollte 40 Tage, ein paar Tage warten, bis Mose wieder runterkam. Und innerhalb von wenigen Tagen änderte das Volk seine Meinung und seine Einstellung. Und sie forderten Aaron auf, ein goldenes Kalb zu machen, ihr eigenen Gott. Und sie fingen an, darum zu tanzen. Und Mose kam vom Berg mit dem Gesetz Gottes. Und weißt du, was geschah? Als Folge dieses Ungehorsams 3000 Männer starben, als das Gesetz kam. Und zu Pfingsten kamen 3000 Männer ins Leben, als der Heilige Geist kam. Das Gesetz tötet, der Geist macht lebendig. Was für ein Bild. Und hier in Apostelgeschichte 2 kommt der Heilige Geist und lädt uns ein, unsere Einstellung zu ändern, zu sagen, komm, Heiliger Geist. Johannes 14. Der Beistand aber, sagt Jesus, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nämlich nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Der Beistand, dieses griechische Wort Paraklet, das ist der, den ich sende. Er ist wirklich ein Helfer. Paraklet auf Griechisch ist Helfer. Der Geist ist dein Helfer. Er will in deinem Lebensalltag helfen und Frieden schenken. Und darf ich dich fragen heute Morgen, bist du schon innerlich so weit, dass du den Heiligen Geist als eine Person verstehst? Dass du ihn als Person wahrnimmst. Luther übersetzt diese Stelle mit Tröster. Ein Tröster ist ein Mensch, ist eine Person. Und der Heilige Geist ist der große Tröster. Er ist der, den der Vater sendet. Du sollst nie wieder allein sein. Viele Menschen fühlen sich allein, drücken das auch aus, sind oft auch allein. Es ist nicht nur ein theologischer, hypothetischer Trost, ja, Gott ist ja bei dir, er ist wirklich bei dir. Und wenn du ihn da erlebst, in deinem Alleinsein, in deinem, wo du auf die Knie gehst, wo du stille wirst und dein Herz Gott hingibst und sagst, Heiliger Geist, komm jetzt. Das sind so schöne Erfahrungen, die Menschen machen, weil Gott uns nicht geschaffen hat, er dort, wir hier, sondern er bei den Menschen, ganz nah durch den Heiligen Geist. Weißt du, warum es den Heiligen Geist geben muss? Weil Jesus überall auf der Welt zeitgleich bei denen ist, die ihn suchen. Und das ging ja damals nicht, er alleine in einzelner Person. Jemanden an deiner Seite haben, das ist die Übersetzung von Paraklet. Jemanden an deiner Seite haben. Bist du schon so weit, dass du dich darauf einlässt, zu sagen, Heiliger Geist? Ich finde das ganz besonders wichtig. Wir Christen in Deutschland haben so unsere bestimmte, manchmal so eine bestimmte Theologie, und es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wo sie uns gebremst hat, dem Heiligen Geist als Person zu begegnen, dem Heiligen Geist wirklich Raum zu geben. Noch eine Stelle, die mir wichtig ist im Blick auf dieses Thema Apostelgeschichte 19. Da ist Paulus dann schon unterwegs, der erst die Christen verfolgt hat. Jetzt ist er erfüllt mit dem Heiligen Geist und er kommt nach Ephesus. Und da heißt es dann, als es geschah aber, während Paulus nach Ephesus kam, ab Vers 1, fand er dort einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie sprachen aber zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass es den Heiligen Geist überhaupt gibt. Und Paulus sprach: Ja, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie sagten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, und das ist jetzt Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen. Sie redeten in neuen Zungen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Diese Frage beschäftigt mich, diese Frage werfe ich dir zu. Bist auch du so einer? Hast du schon den Heiligen Geist empfangen, nachdem du gläubig geworden bist? Wir sagen immer gerne, theologisch reden wir uns immer gerne irgendwie dieses Thema Heiliger Geist schön. Naja, der Heilige Geist ist bei der Wiedergeburt dabei. Ja, okay, aber Paulus sagt, hast du den Heiligen Geist empfangen, nachdem du wiedergeboren bist, nachdem du gläubig geworden bist? Ja, schon gut, du glaubst. Ja, in Ordnung, du bist getauft. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Das ist die Frage, die dürfen wir uns stellen, weil es so schön ist zu empfangen, weil es so schön ist, den Beistand bei uns zu haben, ihr Lieben. Viele Christen haben niemals gesagt, Heiliger Geist, ich gehöre dir. Viele Christen haben niemals gesagt, was immer du willst, tu in mir. Was immer du willst, soll in meinem Leben geschehen. Noch ein Gedanke zu diesem Sprachenreden, ja. Was in Apostelgeschichte 2 wirkliche, echte Natursprachen war hier nicht mehr nötig. Wir lesen, da waren 12 Jünger in Ephesus, das waren alles griechisch sprechende Juden. Die brauchten keine anderen Sprachen mehr. Und ein Erlebnis war, dass diese Menschen hier angefangen haben, in neuen Sprachen zu beten. Paulus sagt einmal im 1. Korinther 14, ab Vers 15, er sagt, ich will beten mit meinem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Heißt, ich will beten in Griechisch, er sprach damals Griechisch, ich will beten im Heiligen Geist. Ich will Lob singen mit deutschen Worten, ich will aber Lob singen mit dem Geist. Im Vers 18 sagt er, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Was für ein Statement. Im Vers 4 sagt Paulus, wer in Sprachen betet, baut sich auf. Wir haben letzten Sonntag von der Frage gesprochen, wie kann ich vom Heiligen Geist trinken? Wie kann ich trinken? Und ein Merkmal heute Morgen kommt: Bete in Sprachen. Am Mittwochabend habe ich so ein bisschen witzig über das Sitzen in unseren Reihen gesprochen. Weiß nicht, wer da am Livestream unseren Gebetsgottesdienst miterlebt hat. Und wir sind von der Stelle ausgegangen, wo Paulus sagt, ich denke in meinen Gebeten an euch. Ein Merkmal einer christlichen Gemeinde ist ja, dass wir unter der Woche unterwegs sind und im Geist aneinander denken und füreinander beten. Und ihr habt ja so ein bisschen witzig gesagt, du sitzt ja jetzt auch hier, ja, ihr sitzt in euren Reihen und ihr seht so wunderschöne Hinterköpfe. Und ihr müsst gar nicht erfahren, wie es dieser Person geht, aber vielleicht prägt sich dieser Hinterkopf ein und ihr betet für sie. Dann betet für ihn oder für sie. betet für sie. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, dass wir füreinander beten. Und als ich dann nach Hause kam, dann hat meine Frau mich korrigiert und sagte, du hast etwas Wichtiges vergessen, wie wir noch am effektivsten füreinander beten können, nämlich indem wir in Sprachen beten. Ich weiß nicht, was ich bete, aber im Glauben bete ich, indem ich das Sprachengebet nutze. Oh, ich mache dir so viel Mut, dass du nicht nur mit halbem Tank durch die Gegend fährst. Ja, hast vielleicht einen Sechsermotor da und nur zwei Töpfe laufen. Nutz die ganze Power, die Gott dir gegeben hat. Aber dafür muss ich meine Einstellung ändern und den Heiligen Geist einladen und ihn einladen und sagen, Heiliger Geist, ich fange jetzt auch an, in Sprachen zu beten. Ich weiß, dass das nicht jeder tut und nicht jeder tun will und das ist auch okay so, weil Paulus hat es auch erlebt. Er sagt, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen betet, auch die korinthianische Gemeinde hat es nur teilweise getan, aber jeder, der das tut, erlebt, wie der Heilige Geist ihn aufbaut. Und jeder, der das tut für andere, mach mal, nimm dir mal Zeit, ein paar Minuten für andere zu beten und du wirst sehen, was da an unglaublichem Segen in unser Leben fließt. So, das Beten in neuen Sprachen ist ein Geschenk des Himmels, eine Gabe des Heiligen Geistes, neben vielen anderen, die unser Leben erfüllt und es fühlt sich so an wie Trinken. Und noch etwas, und damit schließe ich und leite über zum Abendmahl. Das Worship-Team kann nach vorne kommen. Wie begegnen wir dem Heiligen Geist und seiner Gegenwart? Im 1. Korinther Kapitel 10, ab Vers 16. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Der Kelch des Segens, für den wir Gott loben, bedeutet er nicht die Teilhabe am Blut des Christus. Und das Brot, das wir brechen, bedeutet es nicht Teilhabe am Leib des Christus. Es ist ein einziges Brot. So sind wir als viele Menschen ein einziger Leib, den wir alle haben, denn wir alle haben Anteil an dem einen Brot. Und Paulus spricht vom Abendmahl als ein Abendmahl des Segens, der Kelch des Segens. Wenn wir jetzt gemeinsam Abendmahl feiern, nach unserem eigenen besten Gewissen, ich weiß, meine Schuld ist mir vergeben, ich weiß, ich liebe Christus und ich weiß, ich gehöre ihm, dann drücken wir auch damit aus, dass wir zum Leib gehören, zum Leib, zum Körper. Und der Körper wird sichtbar durch die jeweiligen Ortsgemeinden auf der ganzen Erde. Und wir feiern Jesus, der sein Leben gegeben hat für uns. Aber es ist ein Abendmahl des Segens. Und der Heilige Geist transportiert diese tiefe Wahrheit des Erlöstseins, des Heilmachens, des Heilwerdens in unser Leben hinein. Der Kelch des Segens. Jesus sagt, so oft ihr es tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Wir wollen zusammen beten und auch als Antwort auf diese Predigt jetzt dieses Abendmahl nehmen. Ihr habt da diese kleinen Kelche. Schaut mal, dass ihr diese unsichtbare Plastikscheibe dort zuerst erwischt, damit ihr an diese kleine Oblate kommt und danach erst den Wein aufmacht. Jesus, wir danken dir für die Gemeinschaft, die du mit uns während des ganzen Gottesdienstes hast. Für die Freundschaft des Heiligen Geistes, die du uns anbietest. Und ich bete, dass wir alle in unserem Leben unterwegs bleiben mit einer veränderten Einstellung positiv hin zu dir, Heiliger Geist. Dass wir alte Konstrukte immer wieder über Bord werfen, Lauheit immer wieder über Bord werfen, dass wir immer wieder hungrig werden nach dir, Heiliger Geist, wie wir hungrig werden mögen nach dir, Jesus Christus, der du dein Leben für uns hingegeben hast. Hier jetzt mit dem Abendmahl wollen wir dir danken für die Erlösung, die wir in dir gefunden haben. für die Vergebung unserer Schuld, die wir erfahren dürfen. Aber wir wollen dir danken, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Du bist zurückgegangen in den Himmel und wartest auf uns, wenn wir gestorben sind. Nein, du sendest deinen Heiligen Geist, dass er lebendig, wahrnehmbar, täglich bei uns ist. Segne uns während des Abendmahls, dass du uns begegnen kannst, dass wir dich wahrnehmen. So segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In der Einheit seines Leibes, bis Jesus wiederkommt und seine Gemeinde dich und mich mit ihm nimmt in den Himmel. Amen.